Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Und ich verspreche euch, diese Folge ist was fürs Herz. Genau, denn um dieses Organ kümmern wir uns. Was ist gut fürs Herz? Folge deinem Herzen, wir kennen die Sprüche alle. Das Herz wird allein in unserem Sprachgebrauch häufig als Zentrale für unsere Gefühle dargestellt. Dabei ist das Superorgan vor allem dafür zuständig, Blut durch unseren Körper zu pumpen. Wie sehr hängen da also Herzen, Seele und Körper zusammen? Das besprechen wir heute mit Dr. Nana Bimpong-Bhutta, denn seine Philosophie besagt, ein gesunder Lebensstil und alles, was das Herz zum Hüpfen bringt, unsere Beziehungen, Glaube, Hoffnung und vor allem Liebe, tut uns insgesamt gut. Und in seiner täglichen Arbeit als interventioneller Kardiologe behandelt er Herzen und vermittelt wertvolles medizinisches Wissen in einfachen Worten, die wirklich jeder versteht. Und umso mehr freue ich mich, dass du heute da bist. Hallo Nana, schön, dass du da bist.
Hallo Clarissa, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich gewertschätzt.
Schön, das freut mich. Ziel ist ja schon mal das, dass es auch deinem Herzen jetzt gerade gut geht.
Ja, sehr sogar. Das ist ein wichtiges Thema.
Ja. Ich habe es ja schon gesagt, es gibt irgendwie so viele Sprüche im Sprachgebrauch, ne? Folge deinem Herzen, da geht mir das Herz auf, da wird mir warm ums Herz. My heart just skipped a beat, was ich ja so schön finde auf Englisch. Mein Herz hat einen Hüpfer gemacht und. Also wirklich viele schöne Sprüche, die Glücksgefühle und das Herz verbinden, aber auch Erleichterung, ne, wie so, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Oder aber auch negative Gefühle, wie mein Herz ist gebrochen, das Herz liegt mir schwer in der Brust, das Herz blutet und. Also diese Verbindung Herz und Gefühle, Emotionen ist ganz, ganz klar. Wie siehst du das denn als Kardiologe? Inwiefern hängt denn wirklich unsere Gefühlswelt mit dem Organ zusammen?
Ich sehe das genauso wie du und wie viele ganz andere Menschen auch. Herz und Gefühle sind wie ein Organ. Ja, es ist so, dass klar, als Kardiologe mit 18 Jahren Berufsausbildung, bis ich das machen darf, was ich heute mache, nämlich Stents implantieren, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, da sieht man natürlich das Herz als anatomisches Organ natürlich. Ne? Mhm. Was faszinierend ist, weil es 7.000 bis 10.000 Liter Blut pro Tag pumpt, ja, weil es pro Tag 150.000 Schläge schafft, ja, Milliarden Schläge im Leben eines Menschen. Also es ist wirklich faszinierend, ja, als Organ und als physiologisches Wesen, ja. Aber auf der anderen Seite denke ich eben, deswegen sage ich immer, an mir schlagen zwei Herzen. Einerseits dieser Kardiologe, der Stents implantiert, aber dann auch vielleicht sogar ein bisschen mehr derjenige, der denkt, dass das Herz das Zentrum ist unserer Gefühle, ja, unseres Seins. Und natürlich aus meiner Sicht das wichtigste Organ des Körpers. Also ein Zusammenhang, 100%.
Ja gut, ich glaube, es ist ja nicht nur deine Sicht, dass das Herz eins der wichtigsten Organe ist in unserem Körper, denn jetzt mal so ganz auf einer rein medizinischen Ebene wäre es ja so, sobald das Herz aufhört zu schlagen, sind wir tot.
Absolut, so ist es, ne? Oder, wenn man so weiß, ja, ich habe ja gerne diese rosarote Brille an und sehe die Sachen positiv. Das Herz ist das erste Organ, was sich meldet. Ja, also man weiß, dass in der, ja, etwa ab der dritten Woche nach der Befruchtung, ja, beginnt dieses Organ seine Arbeit. Ja, und das ist da das, wo unsere Eltern, unser aller Eltern zum ersten Mal gesagt haben, wow. Da ist ein Lebewesen, ja, was da kommt. Und das Herz ist tatsächlich, ja, nicht nur das Organ, mit dem alles aufhört, aber vor allem das Organ, mit dem ein neues Leben beginnt. Ja, und das als allererstes Zeichen des Lebens. Ja,
ja, das ist natürlich auch die viel schönere Seite, das so zu beschreiben.
Genau.
Und ehrlicherweise, wenn man jetzt so darüber philosophiert, ist es ja auch genau da vielleicht, wo schon so diese Verbindung anfängt. Denn ich bin selber Mama. Und erinnere mich noch total an den Moment, wo man einfach auf diesem kleinen Punkt sieht, wie das so flackert, weil da einfach ein Herz schlägt.
Absolut. Ja. Das ist Wahnsinn. Und ich glaube, das ist Wahnsinn, ja. Und genau, und ich glaube, so kannst du dir vielleicht so ein bisschen auch vorstellen, wie es mir täglich geht. Ich sehe ja jeden Tag Herzen schlagen, ob im Ultraschall oder im Herzkatheterlabor, wie auch immer. Und natürlich auch als Papa. Ja. Ich habe ja auch zwei Kids, die sind 4 und 8, die Joy und die Love. Wir haben die bewusst auch so genannt, dass wir den ganzen Tag nur nach Freude und Liebe rufen. Ja. Freude kommt zum Essen, Liebe, wo bist du?
Ja.
Ja, und es ist einfach schön. Ja. Und ich liebe wirklich dieses Organ. Ich finde es einfach wirklich faszinierend. Ja.
Jetzt aber nochmal mit dem Herzen des Kardiologen.
Ja.
Wofür ist denn dieses Organ jetzt wirklich da? Also du hast gesagt, es pumpt Blut durch den Körper, aber vielleicht können wir das noch ein bisschen besser beschreiben. Was sind wirklich die Funktionen?
Absolut. Also das Organ Herz ist dafür zuständig, dass der gesamte Körper bis in die letzte Spitze mit Sauerstoff versorgt wird. Und der Träger für Sauerstoff ist ja Blut. Ja? Und deswegen ist die Hauptaufgabe des Herzens tatsächlich deswegen so oft zu schlagen am Tag, weil es ja genau das macht. Sauerstoff fluten den ganzen Körper und zwar so, wie er das braucht. Ja? Und das Herz ist eben genau die Schaltstelle, wo das Sauerstoff arme Blut, also das, was der Körper bereits eingesetzt hat, wo er Sauerstoff rausgezogen hat für seine Arbeit. Das Herz sammelt dieses Blut, ja, was sozusagen gebraucht wurde, gibt es an die Lunge ab. Die Lunge vernetzt es wieder mit Sauerstoff und dann ist es wieder das Herz, das es dann raus in den Körper pumpt. Das heißt, in erster Linie rein organisch, physiologisch, anatomisch ist das Herz eine Pumpe, aber ein Hohlmuskel, ja, also ist auch besonders, nicht ein Muskel, wie wir den Bizeps kennen, ja, der eine Muskelmasse allein ist, sondern da sind Löcher drin, ja, damit es eben das Blut bewegen kann.
Verrückt, wirklich verrückt.
Absolut, ja.
Jetzt haben wir, du siehst es ja auch so, das Herz als Zentrale irgendwie trotzdem für Gefühle. Wenn wir jetzt aber mal ganz medizinisch rangehen, dann hat das Herz als Organ jetzt eigentlich nichts mit unseren Gefühlen zu tun, oder doch?
Doch. Sogar wenn wir wissenschaftlich drangehen. Also ich weiß nicht, ob du das weißt, ich unterrichte auch an der Uni in Witten als Dozent auf dem Wege der Habilitation. Und da ist es wirklich so, dass es auch viel Wissenschaft über das Thema gibt, ja, dass es eine Verbindung zwischen Herz und Seele gibt, ja. Und das kann man sogar auch, ja, wenn man beim Anatomischen bleiben wollte, auch erfühlen und ertasten, weil es gibt eine Verbindung direkt, also wie so ein Nervenstrang, wie so ein Nervenbündel, was man sich vorstellen kann, was das Herz und tatsächlich den Hippocampus, also einen Teil des Gehirns, direkt miteinander verbindet, ja. Mhm. Das ist enorm wichtig, weil das Herz ja auch ein, sagen wir mal, nicht so unwichtiges Organ ist, was dann auch sozusagen das, was wir sehen, was wir fühlen, was wir schmecken, was wir erleben, ja, auch weiterleitet in Form von Nervensignalen. Und die sind direkt mit dem Herzen verbunden. Und das ist der Grund, warum wir uns freuen, wenn wir verliebt sind oder wenn wir unsere Kinder sehen, dass sie laufen lernen oder wie auch immer. Ja, wir sehen das ja, also wir nehmen das mit bestimmten Sinnen auf oder wir tasten etwas und es geht sofort zum Herzen, ja. Und es ist also so, dass wir sowohl anatomisch, physiologisch diese Funktion haben, aber auf jeden Fall anatomisch, physiologisch auch diese Verbindung, ja. Und einerseits ist das die Anatomie, zum Beispiel dieser Nervenstrang, aber andererseits auch über Hormone, die ausgeschüttet werden, ja, bei bestimmten Erlebnissen.
Das wollte ich nämlich sagen, weil eigentlich sagt man immer so, die Hormone stecken ganz fest mit den Gefühlen zusammen.
Ja, ja. Und die werden ja auch nur dann ausgeschüttet, sozusagen, wenn sie aktiviert werden. Ne? Mhm. Also ich habe ja im Kölner Treff, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, über das Oxytocin gesprochen. Das ist mein Lieblingshormon, ja, weil es das Kuschelhormon ist. Ja?
Ja.
Und das ist ein Hormon, was explodiert, wenn wir kuscheln, wenn wir tolle Gespräche führen, wie jetzt einen interessanten Podcast zusammen machen, den vielleicht jemand hört und sagt, wow, das wusste ich noch nicht. Ja? Mhm. Also das schüttet Oxytocin aus. Und das ist auch schon Herzgesundheit. Nicht nur Medikamente.
Wieso, was macht denn das Oxytocin mit dem Herzen?
Das Oxytocin ist eines dieser, ja, dieser Glückshormone sozusagen. Mhm. Die ausgeschüttet werden, wenn wir kuscheln, wenn wir lieb sind, ja, wenn wir uns bedanken oder Dankbarkeit empfinden, ja. Das wird ausgeschüttet in die Blutbahn. Und man hat auch hier wissenschaftlich gesehen, es gibt auf dem Herzen, Clarissa, gibt es Rezeptoren, ja, wie so ein Schloss. Ja, und das Oxytocin ist der Schlüssel, ja. Und wie ein Schlüssel in ein Schloss passt, passt Oxytocin auf das Herz, also auf diese Rezeptoren, und es hilft dabei. Es hilft dem Herzen, besser zu schlagen, geschmeidiger zu schlagen, ja. Und es setzt auch an den Gefäßen an, ja. Es wirkt gefäßerweiternd, ja. Also es ist wirklich nicht nur, dass man denkt, okay, das ist jetzt so ein bisschen so meine rosa-rote Brille, mhm, ja, wo man sagt, oh, Hormone und Liebe und Dings, sondern man kann es wissenschaftlich zeigen, ja. Und das finde ich so toll, ja.
Ja, das nur ist bisher, wirklich spannend. Das heißt, ja. Hormone sind auch ein bisschen wie so eine, wie gutes Essen fürs Herzen, dass es besser funktioniert.
So kann man sagen, genau. Die sind ein Booster fürs Herz, genau.
Ja. Genau. Das heißt aber natürlich auch im Umkehrschluss, ich weiß, du bist wahrscheinlich nicht so ein Fan davon, aber wir müssen auch mal ein bisschen auf die andere Seite gucken, im Umkehrschluss, dass absolut natürlich auch traurige Gefühle uns absolut wiederum oder unserer Herzensgesundheit, ja, schaden absolut können.
Absolut. Also klar, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, was du da anschneidest, weil wie haben wir das herausgefunden, das sozusagen, oder wie ist es oft, dass wir Sachen herausfinden, oder Zusammenhänge herausfinden? Das ist meistens über negative Erlebnisse. Mhm. Ja. Und eine Erkrankung, die du bestimmt auch schon mal gehört hast, die das zeigt, ist das Broken Heart Syndrom. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört, oder?
Ja, also tatsächlich so im Zuge der Vorbereitung natürlich intensiver, aber okay, auch davor habe ich schon, ja, gehört, dass man tatsächlich, ja, ein gebrochenes Herz haben kann.
Absolut. Ne?
Also man sagt es nicht nur so lyrisch oder so, mir ist das Herz gebrochen, genau, sondern das ist ja tatsächlich so. Genau. Aber wahrscheinlich bricht es nicht in der Mitte, wie man sich das so bildlich vorstellt, sondern was genau passiert da?
Ja, also genau, das Broken Heart Syndrom, das Syndrom des gebrochenen Herzens, ist tatsächlich eine weltweit anerkannte, schwerwiegende Erkrankung. Ja? Und was passiert dabei? Dabei kommt es zu einer rapiden, also blitzschnellen Alterung des Herzens.
Oh wow, okay.
Also jemand, der jetzt 30 ist, wird auf einmal vom Herzalter her 90 oder 100 in wenigen Stunden. Ja? Also das Herz verliert bei dieser Erkrankung, Clarissa, komplett seine Fähigkeit, adäquat zu pumpen. Es ist eine akute Herzschwäche. Ja, mhm, die sich klinisch, wie wir sagen, also sozusagen in dem, was wir sehen, so präsentiert wie ein akuter Herzinfarkt.
Ach krass.
Kannst du dir das vorstellen? Ein 30-Jähriger mit einem Herzinfarkt.
Abgefahren. Also ja, auch schlimm eigentlich.
Absolut.
Ja.
Und es ist wirklich, also ich bin ja in Düsseldorf, in der Landeshauptstadt hier, bin ich ja lange Notarzt gefahren, auf der Hauptwache, mhm, mit, ja, pro 24-Stunden-Dienst vielleicht 17, 18 Einsätze. Ne? War super spannend, ja, weil du da natürlich, wenn du draußen bist auf der Piste, erlebst du es halt, wie die Leute zu Hause sind. Du kommst rein, ja, ich kann mich noch gut erinnern. An viele Fälle kann ich mich erinnern, ja, weil das bleibt einem auch im Gedächtnis, aber im positiven Sinne, ne? Und da war dieser Typ wirklich jung. Ich glaube 30 oder so, ne?
Mhm.
Oder so um die 30, mhm, ist das meistens, wenn das passiert, ne? Und da hieß es akuter Herzinfarkt, ja? Und ich komme rein und da ist dieser Typ, junger Typ, sitzt auf der Couch. Und Clarissa, der sitzt da und der läuft blau an. Ne? Also das ist immer für uns ein Zeichen, da fehlt Sauerstoff akut.
Mhm.
Ne? Das Erste, was wir machen, sofort Sauerstoff geben. Ne? Und der Typ fasst sich an die Brust. Ne? Also es ist so ganz klassisch, wenn Leute einen Herzinfarkt haben, klar, das kannst du sehen, ja. Die schwitzen, die haben aufgerissene Augen, die haben richtig Angst, ne, vor dem Tod quasi. Das sieht man den Leuten an. Und ich komme in dieses Zimmer. Der Typ sitzt da und wirklich, er guckt mich an, ne, mit so ganz offenen Augen, so von wegen, hilf mir, Mann, ich sterb gerade, ne? Und fasst sich ans Herz, ja, und sagt, Herr Doktor, das tut so weh. Ne? Mhm. Und da denke ich halt so, okay, krass, das ist ein junger Mensch. Warum hat der jetzt einen Herzinfarkt?
Mhm.
Also du überlegst dir sofort, ne? Die, ja, Jungs, man, du kommst rein mit den Jungs, die sind super. Feuerwache 1 in Düsseldorf, mega.
Grüße geht
ja
raus.
Weil, Grüße geht raus, 100%. Weil die sind ready, die haben Bock, die sind bereit. Und die sagen, hey, sollen wir den irgendwie retten? Was sollen wir tun? Ne?
Mhm.
Ja, dann geht's natürlich los. Im Zweifel muss man intubieren, ja, und alles machen, wo so ein junger Mensch vor einem sitzt. Und dann wird ein EKG geschrieben. Und dann kommt schon die erste Lösung. Ja, dann sehen wir am EKG, Clarissa, das ja ist ein Herzinfarkt. Wir müssen sofort ins Krankenhaus fahren mit Blaulicht, allem drum und dran. Hm. Manchmal 3-4 Autos hintereinander weg. Und das ahmt einen Herzinfarkt nach. Und wenn man dann die Herzkatheteruntersuchung macht, dann sieht man, dass die Ursache dieses Herzinfarkts nicht etwa der Verschluss eines Gefäßes ist. Es gibt ja die Herzgefäße, die das Herz selber mit Sauerstoff versorgen. Das ist nicht die Ursache, sondern die Gefäße sind komplett gesund. Mhm. Das heißt, ich stehe da steril, jetzt wenn ich auf der anderen Seite wieder denke, was ich jetzt natürlich mache als interventioneller Kardiologe. Ich gebe Kontrastmittel, damit ich die Herzkranzgefäße sichtbar machen kann. Und in dem Moment sehe ich, die sind komplett frei. Ja, ich sehe die Herzkranzgefäße, wenn ich da stehe, ich gebe das Kontrastmittel, die sind komplett frei. Aber ich kann dann im Katheterlabor auch den Herzschatten sehen. Ja, und wenn man dann einen Ultraschall noch macht, sieht man eine massive Herzschwäche. Mhm. Ja. Und das Spannende ist, Clarissa, das ist ausgelöst alleine durch Emotionen. Zum Beispiel durch den plötzlichen Tod eines Geliebten oder so. Mhm. Autounfall, mhm. Ne, oder Zugunglück. Oder das, ne, also wenn, durch negative Emotionen wird das ausgelöst. Es trifft meistens eher Frauen, ja, ab einem gewissen Alter. Aber wenn es Männer mal trifft, trifft es die schwerer. Ja. Und es ist eine richtige Herzschwäche. Ein 30-Jähriger hat plötzlich ein Herz eines 95-Jährigen innerhalb weniger Stunden.
Verrückt.
Nur durch Emotionen ausgelöst.
Ja, wirklich krass. Was kann man denn dann dagegen tun? Also ist es dann quasi eine gleiche Behandlung wie bei einem Herzinfarkt tatsächlich?
Genau, ja. Genau. Also tatsächlich ist es so, dass wir diese Erkrankung mit Medikamenten behandeln, wie ein Herzinfarkt. Ja, das muss man auch tun, weil es sonst sein kann, dass diese Herzschwäche stecken bleibt. Mhm. Ja, das kann passieren. In seltenen Fällen ist das auch so. In den meisten Fällen erholt sich das Herz, braucht aber ja so 6 bis 12 Wochen, um sich zu erholen. Ja. Und wir geben da wirklich Herzmedikamente, ja, die wir bei klassischer Herzschwäche geben, so eine Medikamentenkombination. Ne? Ja. Aber wenn diejenige oder derjenige diese dann einnimmt, jeden Tag Medikamente nehmen über mindestens 6 bis 12 Wochen, dann sehen wir im Ultraschall meistens eine komplette Erholung davon. Und meine Erfahrung ist, wichtig ist nicht nur, auch hier nicht nur Medikamente, sondern auch ja die Verarbeitung von diesem Ereignis, ne? Dass die irgendwie ein gutes soziales Netz haben, jemanden haben, mit dem sie sprechen können.
Ja. Ja.
Es ist extrem wichtig. Aber dann ist die Prognose sozusagen ganz gut. Und das geht dann auch wieder weg.
Ich finde, da sieht man auch nur einfach richtig oder ganz konkret eigentlich, dass ja mentale Gesundheit und körperliche
Absolut.
Gesundheit einfach
Absolut.
Gar nicht getrennt werden darf. Und das
richtig.
Wird es meiner Meinung nach ja immer noch viel zu viel.
Ja, absolut.
Aber wenn es ja sogar am Herzen und kardiologisch beziehungsweise auch anatomisch
Absolut.
Zu sehen ist, dann fragt man sich ja wirklich, woher kommt das?
Absolut. Plus, guck mal, Clarissa, das ist ja der Extremfall. Ja, also ein Extremfall, wo wir ganz extrem sehen, okay, das sind Emotionen, das ist das Ergebnis, ja. Mhm. Schwarz auf weiß sozusagen, mhm. ja, oder bunt auf weiß, wenn man Ultraschall macht.
Ja.
Aber was ich mir halt frage, ist, wie viel Vorstufen davon gibt es eigentlich?
Mhm.
Und da gibt es aus meiner Sicht unendlich viele, weil jeder hat irgendwann mal was auf dem Herzen.
Ja.
Und das schlägt auch aufs Herz. Nur, dass wir das natürlich nicht merken, weil es nicht so dramatisch ist.
Ja. Ja,
also nicht so dramatisch mit einer massiven Herzschwäche. Aber dass das Herz einen gewischt bekommt, wenn man irgendwie traurig ist oder irgendwas passiert ist, das ist 100%ig so. Und bei dem Broken Heart Syndrom kann man das nicht nur sehen im Ultraschall, sondern man kann es auch im Blut messen. Du misst Herzwerte Erhöhung, ja,
wirklich?
Wie beim Herzinfarkt.
Krass.
Ja, Ne? Also es ist wirklich nicht nur so, dass man denkt, okay, ja, so ein bisschen Liebe und das ist ja das Herz und so, sondern man kann es messen.
So ein bisschen Liebe, ja? Das sind es, ja.
Ja, genau. Ja. Nein, du misst es im Blut. Ja, der Herzinfarktwert ist sky high. Ne? Also da passiert richtig was. Ne?
Das ist ja irre.
Und das ist unheimlich spannend. Unheimlich spannend.
Was sind denn noch sonst so häufige Erkrankungen des Herzens? Also wir hoffen ja mal, dass ein Herzinfarkt tatsächlich eher was Seltenes ist oder halt ein Extrem, ne, oder so ein Extremmoment. Was würdest du denn sagen, sind sonst noch häufige Erkrankungen? Oder so auch
also,
die häufigsten?
Ja, also die häufigsten Erkrankungen. Also man kann dazu sozusagen als Überschrift sagen, Clarissa, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache, nicht nur in Deutschland, sondern der Welt. Ne? Weit vor allen Krebsfällen zusammengezählt. Ne? Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind das Hauptproblem der Gesundheit, sozusagen. Ja. Und das haben wirklich
denkt man gar
viele
nicht, ne?
Menschen.
Aber ja.
Genau. Ja. Weil ich mache auch auf Insta oder so, auf dem Account oft auch mal so ein bisschen Umfragen. Ne? So Fragen, was denkt ihr eigentlich? Ne? Wie ist das? Ne? Und wenn dann so in einer Story ein paar Tausend dabei sind, die meisten wussten das gar nicht. So, ne? Aber Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache. Und in Deutschland, nur so als Nebensatz, versterben auch in der modernen Medizinzeit, ja, wo man das Gefühl hat, hey, wir können Herzen transplantieren, wir können Herzkatheteruntersuchungen durchführen, wir können Stenten, wir können alles machen, wir können eine externe Sauerstoffversorgung machen und so weiter. Ja, das stimmt, aber immer noch. Was schätzt du, wie viele Leute sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen pro Tag in Deutschland?
Oje. Pro Tag in Deutschland.
Ja, wirklich versterben. Also nicht Erkrankung, sondern
so genau. 100?
Genau, ein paar hundert. Ja. Genau, richtig. Ja.
Paar hundert.
Tausend pro Tag. Ne?
Wahnsinn.
Tausend Menschen pro Tag. Ne? Und ich habe das mal so zum Spaß einfach mal runtergerechnet. Das ist fast jede Minute einer.
Mhm.
Ne? Und ich habe mir halt die Frage gestellt, okay, warum ist das so? Beziehungsweise, was können wir denn tun, um das zu verbessern?
Ja, was
Weil
können
ich habe das
tun?
Gefühl, genau, das, was wir heute machen zum Beispiel. Ja, das finde ich wundervoll, ja, dass man sich zusammensetzt und mal so ein paar Dinge einfach wirklich in einfachen Worten mal erklärt. Ja, was sind die Risikofaktoren? Wie wichtig ist es, auf Emotionen und Herz zu achten? Und ich weiß gar nicht, ob ich das dir schon erzählt habe, aber ich habe mich auch entschieden, dieses Jahr ein Buch dazu zu schreiben.
Mhm.
Ja? Das Buch wird dieses Jahr kommen im Sommer. Das Buch heißt Happy Heart.
Schön.
In dem Buch Happy Heart, da werde ich das, also nur unter uns jetzt, das ist fast fertig geschrieben von mir. Ne? Ich erläutere das da genauer. Ja, einerseits, okay, was sind die Risikofaktoren und was kann man für seine Emotionen tun? Ja? Und was kann man tun? Ja, also sozusagen, was ganz wichtig ist, ist als allererstes, was wir heute machen, drüber sprechen. Ja? Dass man den Leuten zeigt, okay, ihr seid gar nicht so hilflos. Ja? Also ihr seid nicht nur vom Arzt abhängig, sondern ihr könnt selber was für euer Herz tun. Ja?
Mhm.
Was genau? Bewegung, Ernährung, also der sogenannte Lebensstil, aber eben auch Emotionen achten. Ja.
Ja.
Und das finde ich so toll, wenn man, ja, solche Plattformen wie jetzt hier oder auch in den sozialen Medien, deswegen habe ich das auch gemacht, ist eine Geschichte für sich, wie das dazu kam, aber deswegen habe ich mich dazu entschieden, das zu machen, weil ich glaube, das ist eine tolle Möglichkeit, dazu beizutragen, den Leuten was zu zeigen, was denen hilft am Ende.
Ja, ja, und eben, ich glaube, auch noch mehr Aufmerksamkeit für diese Verbindung zu schaffen, ne? Also dass auch
absolut
diese
absolut
Stigmatisierung und Tabuisierung von mentalen, ja, oder Mental Health Themen einfach
absolut
noch weiter runtergeht, weil man halt wirklich
absolut
verstehen muss oder ja dann vielleicht eben gerade du dazu beiträgst, dass man wirklich versteht, dass das ernsthafte Probleme für unser
absolut
Organ Herz haben kann.
Absolut, absolut. Ne? Also ne, das finde ich genau richtig. Ne? Es gibt ernsthafte Probleme dadurch, aber das Schöne finde ich ja, und deswegen mache ich auch Kardiologie, das Schöne ist, durch kleine Maßnahmen, die du und ich und andere durchführen, die man erklären kann, kann man es hinkriegen, herzgesünder zu sein? Die haben ja auch Effekt. Also man sagt immer, die Kombination der Risikofaktoren, Bluthochdruck, Diabetes, Cholesterinerhöhung, Übergewicht, Rauchen, ja, das sind die klassischen Risikofaktoren. Und die nicht klassischen sind sowas wie Stress, Schlafmangel, Ängste, Besorgtsein. Ja? All das schlägt aufs Herz. Ja? Aber auf der anderen Seite, wenn man auf diese Risikofaktoren achtet, und da gibt es auch wieder Wissenschaft drüber, dann können wir, selbst wenn man nur die klassischen Risikofaktoren beibringt, ja, wenn man zeigt, okay, was ist ein Bluthochdruck, den in Deutschland 30 Millionen Menschen haben, von denen die meisten davon gar nichts wissen. Was kann man tun, um das bei sich zu erkennen? Wie misst man den Blutdruck? Und was kann man tun, um diese Risikofaktoren zu senken? Wenn wir es hinkriegen, und da gibt es Studien drüber, das den Menschen näher zu bringen, also nicht nur zu schimpfen als Ärzte, sondern auch zu zeigen, okay, wie kann man das denn jetzt machen? Dann kann man, rate mal, wie viel Prozent, Clarissa, von Herzinfarkten könnte man dadurch verhindern? Was denkst du, was Studien nachgewiesen haben? Nur das zeigen, Risikofaktoren, das kannst du tun. Aber vernünftig sein, dass das verstanden wird. Wie viel Prozent würdest du schätzen, kann man dann verhindern?
80?
Ein Herzinfarkt. 90%.
90, boah, das ist echt so,
gut.
Nicht so schlecht.
Du bist echt gut. 9 von 10.
Ja, Wahnsinn.
Herzinfarkten könnte man verhindern. Also, wenn man das mal wirklich jetzt, wenn krass, man das ganz krass mal ausrechnen würde, könntest du statt 1000 Tote 900 weniger Tote haben.
Ja.
Ja, oder wenn es schief läuft, 500 weniger, aber richtig viele.
Ja, voll. Ja. Dann lass uns das doch mal kurz machen. Wie kann ich denn tatsächlich einen Bluthochdruck feststellen bei mir?
Ganz einfach, Clarissa. Messen. Wie messen?
Wie messen?
Indem du dir ein Messgerät kaufst, ja. Kein Handgelenk-Messgerät, finde ich extrem wichtig. Ich hatte vorgestern eine Patientin, die hat immer bei sich, ist gekommen, ne? Wir sagen, mein Blutdruck ist so hoch, wir kriegen das nicht hin und so weiter. Da meinte ich, okay, wir kriegen das hin. Wie messen sie denn? Ich habe mir so ein Handgelenkgerät gekauft. Und ich mache es immer so, ich setze mich hin und ich messe erstmal, gucken jetzt, wie es ist. Und dann denke ich so, okay, erstens, ein Handgelenkgerät ist nie, wirklich, das kann ich jedem, der zuhört, hinhört, schon sagen, ist nie genau. Das weiß ich aus einem Vierteljahrhundert Medizin. Es ist nicht so genau wie ein Gerät, und das gibt es auch, was man an den Oberarm legt. Ja? Das erste wäre, hey, das richtige Gerät besorgen. Jetzt muss nicht jeder ein Blutdruckmessgerät besorgen, klar. Ja? Aber es macht Sinn, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Das kann man ohne Rezept bekommen, okay? Also erstens das richtige Gerät, zweitens richtig messen. Den Fehler, den die Kollegin oder die Patientin gemacht hat, ist, sie hat sich hingesetzt und direkt gemessen und dann natürlich auf den Monitor geguckt und gesagt, wie ist jetzt mein Blutdruck? Ja. Meinst du, Clarissa, der Blutdruck war dann niedrig oder hoch in dem Moment? Was schätzt du?
Wahrscheinlich sagt, hoch.
Genau.
Weil sie aufgeregt ist sagt, und so. Ja, klar.
Absolut. Ne? Ja. Weil das ist wieder das, ne? Das Herz reagiert auf unsere Emotionen.
Ja.
Und wenn wir angespannt sind oder wenn wir auf irgendwas richtig Bock haben, sagen, wow, excuse my French, aber man sagt, ey, das ist cool, ne? Wow, und da geht der Blutdruck hoch. Soll es ja auch. Wir werden ja aktiviert. Unser Herz trägt uns ja. Aber wenn man Blutdruck messen will und wissen will, ob man einen hohen Blutdruck hat, gibt es einen Trick. Und der Trick ist, 5 Minuten nichts tun. Dann erst messen mit dem richtigen Gerät.
Ich glaube, das tut auch generell einfach mal gut, ob man jetzt Blutdruck misst oder
sowieso
nicht.
Gut.
Aber einfach mal 5 Minuten am Tag nichts tun, ist, glaube ich, richtig sowieso gut. Auch für die anderen Risikofaktoren, nicht nur Bluthochdruck,
absolut,
sondern so Stressreduktion.
Ja,
ist das
absolut.
Auch.
Ja. Ja, absolut. Ja. Und das sind so einfache Dinge. Ja, die. Und dann haben wir es bei ihr mal gemacht und dann haben wir schon dadurch den Blutdruck normalisiert. Und sie war total erstaunt. Der Blutdruck ist toll. Danke. Und so meinte ich, ja, ich habe nichts gemacht.
Ja.
Ich habe nur gezeigt, wie du es messen kannst. Ja. Und das ist jetzt so ein bisschen lustig. Aber es war vorgestern.
Ja.
Das ist ein Live-Fall, den ich regelmäßig erlebe. Ja. Und wo man auch denkt, okay, krass irgendwie. Das Wissen im Internet verdoppelt sich. Mhm. Alle 700 Tage. Ne? Und es gibt Informationsflut in diesem Zeitalter. Und wow. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute sind durch Dr. Google und Madame YouTube immer verwirrter.
Mhm.
Sind immer durcheinander, immer mehr.
Ja.
Und wir als Ärzte, was ich mich auch frage, warum macht das kein anderer Kardiologe in Deutschland? Vielleicht, weil nicht so viele dann Lust haben, nach dem anstrengenden Arbeitstag das noch zu machen. Aber mir macht das unheimlich viel Spaß.
Mhm.
Und ich glaube, wir müssen, deswegen motiviere ich auch immer andere Kollegen mitzumachen, wir müssen das machen, weil es gibt in Deutschland, Clarissa, 4.000 Kardiologen insgesamt bei 80 Millionen Menschen. Das heißt, wenn wir es ausrechnen, versorgt ein Kardiologe 20.000 Menschen.
Mhm.
Die sind nicht alle herzkrank zum Glück, aber Herz-Kreislauf-Erkrankungen, häufigstes Problem.
Mhm.
Ja. Und wenn wir, und es werden immer weniger Ärzte, weil die Ausbildung so lange ist, und wenn wir das nicht hinbekommen, den Leuten mal andersrum zu zeigen, zu befähigen, hey, guck mal, so kannst du es auch machen. Versuch's mal so. Ja? Dann werden wir da irgendwann nicht mehr hinterherkommen.
Ja, total. Also ich glaube, das ist ja generell, gerade wenn es jetzt keine akuten, schweren Herzerkrankungen sind, ne, wie du sagst, ja, das Wichtigste, dass man vor allem aufklärt, aber eben auch absolut versteht, ne, dass halt der Lebensstil, und das sagst du ja auch, genau. Wir müssen ja,
ja
letztlich aktiv in unserem Alltag, um unserem Herzen
genau
was Gutes zu tun, uns vor allem einen gesunden Lebensstil schenken.
Absolut.
Was würdest du denn sagen, sind noch so vielleicht so 2, 3 Sachen, die wir machen können, um wirklich unser Herz gesund zu halten?
Also, was ich ganz wichtig finde, auf jeden Fall die klassischen und nicht klassischen Risikofaktoren, sich mal zu überlegen. Wenn man sich zum Beispiel hinsetzt und sagt, okay, ich nehme jetzt ein weißes Blatt Papier, und ich schreibe mal auf, sozusagen zum Beispiel zum Thema Stress, ja. Mhm. Was stresst mich eigentlich? Ne? Dass man diese sozusagen, was ich immer empfehle, ist, und das mache ich auch während Herzkatheteruntersuchungen, die komplex sind, dass man mal ein weißes Blatt Papier sozusagen im Kopf nimmt und mal fallen lässt und sich mal überlegt, ne, so wie so eine Helikopterperspektive, zum Thema Stress zum Beispiel, wenn man das angehen möchte, okay, was stresst mich eigentlich genau? Ne? Dass man mal überlegt, okay, was weiß ich, 3 Punkte aufschreiben, die einen stressen. Und dann überlegen und wirklich aufschreiben, weil dann kann man es wirklich besser fassen. Warum stresst mich das eigentlich?
Ja.
Nicht zu kompliziert, aber zum Beispiel aufschreiben. Ja. Und wenn man dann diese Analyse macht, dann ab dem nächsten Schritt überlegen, okay, was könnte ich denn tun, um weniger Stress zu machen? Das zum Beispiel, auf Stress achten. Weil Stress hat jeder in irgendeiner Form. Ja. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Und das, wenn man das angeht, dass man dann schon alleine dadurch herzgesünder werden könnte. Das zweite Thema, denke ich, was auch wichtig ist, was, denke ich, auch jeder machen kann, ist das Thema Schlaf.
Mhm.
Ja? Schlaf ist der beste Erholer für uns. Ja? Und zum Beispiel in dem Buch beschreibe ich das auch. Ne? Wie kann man es denn hinkriegen, gut zu schlafen? Ein Tipp wäre zum Beispiel, ganz einfach die richtige Zimmertemperatur. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und dunkel machen.
Hm.
Wirklich stockduster. Ja? Ich habe zum Beispiel in meinem Schlafzimmer, ich habe ein Wasserbett mir gekauft, ja, vor vielen Jahren. Ja? Kann ich nur empfehlen, weil das schmiegt sich an deinen Körper an. Du fühlst dich umarmt, während du schläfst quasi. Also nicht nur durch Frauchen oder Männchen, sondern
Dann schüttet es auch noch automatisch Oxytocin aus.
Genau. Während du schläfst, Oxytocinflut. Ja. Ist doch super.
Ja, mega.
Ja? Ja? Und dann einfach dunkel machen. Ja, dunkel machen. Nicht mehr vor dem zu Bett gehen, eine Routine haben. Ne, dass du sagst, okay, der Tag ist um, ich lege jetzt mein Handy weg. Ich schaue nicht mehr drauf. Ich lege es weg. Ich setze mich mal an die Bettkante und für 60 Sekunden mache ich mal nichts. Denk mal über den Tag nach. Was hat gut funktioniert?
Hm.
Nicht, was hat schlecht funktioniert. Vergessen. Können wir morgen machen. Aber bevor du schlafen gehst, was hat heute eigentlich echt gut funktioniert?
Ja.
So überlegen. Und dann das Zimmer dunkel, gutes Bett und wirklich schlafen. Ja. Weil im Schlaf erholt sich unser Körper. Ja, das ist, es ist essentiell. Und das ist auch etwas, was unser Körper sich nimmt, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen ja jeden Tag schlafen.
Ja.
Aber wenn man das zum Beispiel macht, ne, Schlaf gucken, das ein bisschen ändern. Was weiß ich, einfach nur dunkel machen, nicht zu warm, Routine dabei haben, an schöne Sachen denken, bevor du schlafen gehst. Das machen, Stress ein bisschen Analyse machen und dann noch, was weiß ich, im Alltag ein bisschen Bewegung einbauen, ja. Und die Ernährung ein bisschen verbessern, auch das nicht zu komplex, ja, sondern dass man sagt, okay, ich esse mal etwas mehr Gemüse, etwas weniger Fleisch zum Beispiel. Ja? Mhm. Und das Schöne ist, Klasse, wenn man zum Beispiel das macht, Ernährung ein bisschen verbessern, sich zu bewegen im Alltag zum Beispiel, indem man sagt, okay, während ich telefoniere, stehe ich mal auf. Oder ich nehme mal für 15 Minuten nicht den Aufzug. Oder für eine Stunde mal nicht den Aufzug. Ja? Diese kleinen Dinge, ja, die addieren sich und die führen dazu, dass es dem Herzen besser geht. Ja, und dass es länger und schöner schlägt. Ja. Und es muss wirklich, und das ist ja auch mein Herzensthema, meine Herzensmission in allem, was ich mache. Ich möchte den Leuten zeigen, wie sie es ab heute hinbekommen können, zumindest anzufangen.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, genau diesen Impuls braucht man ja auch erstmal, um das anzufangen. Du hast jetzt kurz auch das Thema Ernährung angerissen. Da wollte ich gerne noch so zwei Fragen zu stellen. Einmal ist ein riesiger Mythos, ob jetzt ein Glas Rotwein doch gut fürs Herz ist. Also diese Aussage wabert ja schon noch irgendwie bei vielen im Kopf rum.
Absolut.
Was sagst du denn als Kardiologe? So ein Glas Rotwein ist doch eigentlich gut fürs Herz.
Also da ist die Antwort ganz klar, Clarissa, jein.
Jein?
Jein.
Jein,
also,
okay. Warum?
Genau. Das ist eine ganz klare Antwort, weil es ist natürlich gut fürs Herz, Rotwein. Ja, weil Rotwein enthält bestimmte Stoffe, die für eine Erweiterung der Herzgefäße oder Gefäße insgesamt sorgen. Es gibt den einen oder anderen, wenn er Rotwein trinkt, kriegt er rotes Gesicht. Warum? Mhm. Die Gefäße gehen auf. Das ist gut fürs Herz. Ja? Und deswegen könnte man annehmen, okay, Rotwein ist wirklich dauerhaft gut. Ja? Es ist so, dass da ist ein bestimmter Stoff drin, der fürs Herz tatsächlich gut ist. Ja? Das hat man auch wissenschaftlich nachgewiesen. Ja? Und deswegen ist Rotwein gut für das Herz. Ja. Aber der Clou an der Sache ist, Clarissa, dieser Stoff ist in einem Glas Rotwein nicht so viel drin. Er ist drin, ja, aber nicht so viel. Und was meinst du, wie viel Flüssigkeit, jetzt Volumen, Liter oder Milliliter, man nehmen müsste? Also so ein Glas hat ja 0,3 oder 0,5 Liter oder so, ne? Was würdest du schätzen, Clarissa? Wie viel müsste man denn nehmen, dass das Herz was wirklich davon hat? Also, dass die Menge von diesem Stoff dem Herzen gut tut. Wie viel müsste man trinken?
Das weiß ich nicht, weil es kommt drauf an, was drin ist, wie viel drin ist, ne? Aber vielleicht ein Liter.
Klassischer Rotwein. Ein Liter würde es sein, ne? 40 Liter.
40
Liter. Also in 40 Liter Rotwein ist so viel drin, wo man sagen würde, jo, wissenschaftlich bewiesen, super fürs Herz.
Ja.
Aber das Problem ist, wenn man jeden Tag 40 Liter Rotwein trinkt, überleben die anderen Organe das.
Ja.
Genau. Und deswegen ist meine Antwort jein. Ja.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt wieder an Emotionen denken, wenn wir an Zweisamkeit denken, oder wenn wir daran denken, dass jetzt ein Kumpel von mir, den ich lange nicht gesehen habe, ein leckeres Glas Rotwein trinke, mit einem schönen,
Fisch,
ja, irgendwas, Käse dabei, ne? Dann ist das auch wieder gut fürs Herz.
Ja.
Warum? Weil dann die Oxytocinflut kommt. Ja, also das ist so eine Mischung, ne? Deswegen, ich bin auch nicht dafür, Clarissa, immer zu sagen, Wo wir als Ärzte auch zu neigen. Du musst abnehmen, du musst nicht rauchen, du musst das machen. Ne? Das stimmt. Ne? Aber die Frage ist ja, wie kriegen wir es hin, dass die Leute erkennen, wie sie es schaffen können?
Mhm. Ne?
Und das habe ich, das merke ich auch bei vielen Kollegen immer, so dieses mit dem Finger zeigen, das ist einfach, ne? Du. Aber wir müssen, glaube ich, und da bin ich wieder bei diesem Umdrehthema, ne? Wir müssen dahin kommen, dass wir den Leuten zeigen, wie es geht. Ne?
Ja.
Und dass wirklich Emotionen und Risikofaktorkontrolle zusammen wahre Herzgesundheit ausmachen.
Ja, das also auch da darf man es eben nicht trennen, ne? So wie du sagst, ja.
Nein.
Ja, auch das ist wieder die Essenz
zusammen.
Natürlich nicht zu
Absolut.
Trennen. Lässt sich nicht trennen.
Absolut. Es lässt sich nicht trennen.
Ja.
Und wir wollen es auch nicht trennen, weil ich finde es schön zusammen.
Ja, total. Was sagst du denn zum Thema Kaffee? Viele sagen ja auch so, okay, nicht mehr als 3 Kaffee, sonst gibt es Herzrasen. Ja. Was ist denn da die Verbindung oder wo liegt da die Verbindung zwischen Kaffee und Herzen?
Also das ist auch wieder so eine gute Alltagsfrage, ne? Weil das finde ich gut, weil es geht ja genau darum, dass wir den Alltag anpassen.
Ja.
Und ich selber, Clarissa, trinke super gern Kaffee.
Ich auch.
Leckeren Kaffee. Mhm. Du auch, ne?
Ja.
Weil das,
ich trinke ihn auch schwarz. Das ist,
du trinkst ihn auch schwarz? Ja. Okay, krass, das schaffe ich nicht. Ich habe heute Morgen auch, ich war heute Morgen beim Sport. Und dann, besonders, ich weiß nicht warum, aber nach dem Sport, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann so einen richtig leckeren Kaffee.
Ja.
Mann, das ist, finde ich,
Sport,
super.
Nach dem Sport, zwischen
bei dir geht's immer.
Geht immer.
Das ist gut für dein Herz.
Ja.
Mach das.
Das ist schön.
Ja.
Danke,
ja,
ich bin sehr erleichtert, dass du das sagst.
Okay. Ja, mach das, ja. Nur es ist natürlich so, alles in Maßen, wie immer. Mhm. Ja. Wenn man, es ist so, Kaffee enthält Koffein.
Ja.
So, und wir wissen von Koffein, dass es Herzrasen auslösen kann. Ja, das ist so, ja. Genauso wie Nikotin im Zigarettenkonsum kann Herzrasen auslösen. Und wenn man zu, oder Red Bull zum Beispiel,
hier nämlich
einen Typen, einen Typen, der kam immer wieder in die Notaufnahme, stand dann. Also sozusagen, ich habe mir das vorher angeguckt und dann hieß es, ja, der Typ ist wieder da, war in der Uni in Düsseldorf, als ich da gearbeitet habe auf der Notaufnahme. Da siehst du ja alles Mögliche, ne? Und der Typ sitzt dann, hat wirklich Herzrasen, ne? Wenn man EKG und du siehst, 170 Schläge pro Minute, tak, 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 das Herz, ne? Und du denkst so, okay, warum ist das bei dem Typen so, ne? Junger Typ, der war 25 oder so, ne? Und dann habe ich den mal gefragt, ganz ehrlich, ne? Unter uns, ich habe Schweigepflicht. Was machst du, dass dein Herz immer so rast? Er so, ja, so ein bisschen gedruckst und so. Und das Schöne an dem Arztberuf ist, man hat direkt Vertrauen. Ja, die Leute vertrauen einem und ich finde das schön. Ja, wir nutzen das nicht aus. Wir sind empathisch. Ja, also in meinem Podcast heißt es ja auch Sprechstunde mit Empathie. Es geht darum, empathisch mit Menschen zu sein und sie versuchen zu verstehen. Ja.
Ja.
Und hab dann einfach gefragt, sag mal ganz ehrlich, was ist es? Und er hat mir gesagt, ich trinke nur, das werde ich nie vergessen, ne? Nur Red Bull. Also kein Wasser, nur Red Bull, ja. Wirklich. Und dann, ne, und dann, das ist wieder das, mit den Leuten sprechen und fragen. Und dann erfährt man meistens, warum. Und bei Kaffee ist es so, es kann das Herz wirklich zum Rasen bringen, ja. Aber auch hier wieder, Clarissa, deswegen sagte ich, wenn dir das gut tut, mach das in Maßen. Es tut dem Herzen gut, ja, wenn du das sitzt und leckeren Kaffee haben darfst, ja. Und dafür machst du dann halt, ja, achtest du auf die anderen Faktoren, ja. Achtest auf deine Bewegung, achtest auf deine sonstige Ernährung, ja. Achtest auf deine Herzensthemen, ja. Und ich denke, es ist eben das Gesamtpaket, ja, was wirklich gut ist fürs Herz.
Mhm. Gut, das ist sehr beruhigend. Aber ja, am Ende ist es ja...
Freust du dich?
Nee, aber ich meine natürlich, am Ende ist es ja mit allem so, ne, mit allen Genussmitteln. Es muss halt im Maße sein. Und dann, es ist halt immer so. Ja. Die Frage ist, ja, wie hoch ist der mentale Stress, sich jetzt davon zu lösen?
Genau.
Und wie kann man es am besten angehen, ja?
Genau. Aber ich glaube, auch da kann das... Ja, das kurze Gespräch mit dem inneren Schweinehund oder Hündin, je nachdem, auch viel bringen. Ja, das Kapitel habe ich letzte Woche geschrieben zum Thema innerer Schweinehund, ja. wie man mit dem umgeht. Ja, und das ist, also das kann ich, darf ich das kurz sagen,
ja, natürlich.
Was da meine Idee ist? Ja. Ja?
Sag mal, so wie geht man damit um?
Pass auf, der innere Schweinehund, ne? Das habe ich mir, also so, ich habe über viele Jahre schon in mein Handy reingeschrieben für mein Buch. Ich wusste, irgendwann schreibe ich ein Buch, ne? Und habe jetzt, ich habe mal geguckt, die erste Note, erste Message habe ich mir in mein damaliges iPhone 1 2008 reingeschrieben. Wow. Ne? Kannst ja unter Notizen, ja, habe ich immer gesagt, für mein Buch, habe ich so reindiktiert, für mein Buch, Doppelpunkt. Und habe alles Mögliche gesammelt in den letzten, 17 Jahren, krass. Da habe ich mir so überlegt, okay, innerer Schweinehund, wer ist das und was ist eigentlich mit dem oder ihr? Ne?
Mhm.
Und es ist so, wenn man wirklich drüber nachdenkt, ist der innere Schweinehund eigentlich auf deiner Seite? Warum? Er möchte nicht, dass du dich überanstrengst. Er möchte, dass es dir gut geht. Er möchte, dass du dich ausruhst. Er möchte, dass du keine Angst bekommst. Ne? Das sind ja eigentlich gute Sachen. Und ich glaube, der erste Punkt ist wirklich, dass man sagt, eigentlich muss ich gar nicht gegen ihn kämpfen. Ich kann doch mit ihm zusammen mich entscheiden, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Ja? Und der innere Schweinehund, das hat nur das Problem oder die Herausforderung, er ist halt sehr vorsichtig. Ne? Wenn du sagst, ich möchte jetzt um 5 Uhr morgens aufstehen und zum Sport gehen, sagt er, Moment, nicht, dass du dich überanstrengst. Ruh dich doch auf. Heute hast du es verdient, dich auch mal auszuruhen, lieber Nana. Das hat er mir zum Beispiel heute Morgen gesagt. Ne?
Ja.
Heute hast du es verdient. Heute ist Freitag, du hast heute Abend einen wundervollen Podcast mit Clarissa. Hey, ruh dich doch auf. Nicht, dass du müde im Podcast nachher bist, oder? Ja. Und dann habe ich das kurz hingehört und dann habe ich gedacht, okay, aber eigentlich möchte ich doch sozusagen auch was für mein Herz tun. Und mir macht doch Sport auch Spaß. Ja? Und ein Weg ist, das kann ich schon mal verraten, mit dem inneren Schweinehund umzugehen, ist, dass man den austrickst. Ich trick's den so aus, dass ich sage, okay, pass auf, mein Lieber, meine Liebe, lass uns nur heute noch einmal zum Sport gehen. Morgen ist Wochenende, dann ruhe ich mich aus.
Ja.
Okay?
Ja.
Und dann sagt er, ja gut, also heute, komm, deine Tasche ist sowieso gepackt, raus.
Liegt eh auf dem Weg, na gut.
Genau.
Ja.
Und das Schöne ist,
finde ich gut,
der innere Schweinehund ist total vergesslich.
Ja.
Das heißt, am nächsten Morgen
sagt er dir das
gleich. Kannst du es wieder sagen?
Ja.
Genau. Und du kannst sagen, komm, lass uns nur heute das Wochenende. Ich kann mich heute echt ausruhen. Ey, lass heute nur eine halbe Stunde nur gehen. Alles gut. Dann sagt er, oh, du hast recht. Du kannst gehen.
Ich würde das Kapitel nennen als Tipp. Unser Schweinehund hat Demenz.
Das, okay, gute Idee. Warum nicht? Der hat Demenz, es ist so, wirklich. Und das ist gut so.
Ja, als gutes, als positiver Punkt.
Ja, sowieso bin ich dafür.
Lass uns ganz kurz noch zwei Themen gerne ansprechen.
Ja.
Und zwar nochmal ein bisschen ernsthafteres Thema. Du hast ja nun auch hauptberuflich viel mit Menschen zu tun, die Herzerkrankungen haben, die Herzinfarkte erlitten haben. Und gerade bei Herzerkrankungen und Infarkten gibt es wohl ja noch eine große Lücke und einen starken Gender-Bias in der Medizin. Denn nach einem Herzinfarkt ist eine Fehldiagnose für Frauen um 50% wahrscheinlicher.
Absolut.
Wieso ist das, vor allem was das Herz betrifft, so? Und was muss da noch passieren? Was ist vielleicht auch schon passiert?
Da ist schon was passiert, aber nicht viel. Das ist etwas, wo wir dran arbeiten dürfen. Definitiv. Das Thema Frauenherzen beziehungsweise Frauen- und Herzgesundheit. Extrem wichtiges Thema. Ja. Ich habe auf Insta oder in den sozialen Medien diese Woche und nächste Woche das Thema Frauenherzen. Mhm. Ja, da dreht sich auch sozusagen auf dem ganzen Kanal nur um Frauenherzen. Warum? Am 8.3. war ja Weltfrauentag.
Ja.
Ja. Und ich habe ja selber 3 Ladies zu Hause. Von daher erlebe ich das jeden Tag. Und ich finde das extrem wichtig. Warum? Ich sage immer, Frauen sind keine kleinen Männer.
Ja.
Sondern Frauenherzen sind wirklich komplett anders als Männerherzen. Möchtest du wissen, warum?
Also ich habe eine Vermutung, jetzt auch gerade so unserem Gesprächsverlauf her natürlich, weil unser gesamter Hormonhaushalt natürlich ja auch komplett anders ist. Das hat ja auch was mit unserem Zyklus zu tun und so weiter.
Absolut.
Und da das ja so eng mit dem Herzen verbunden ist, ist es quasi eine logische Schlussfolgerung, dass unser Herz irgendwie auch sehr anders sein muss. Sehr anders tickt nicht, sondern pumpt wahrscheinlich.
Pumpt,
beziehungsweise, genau, aber.
Absolut.
Ja. Ist das so?
Also ich merke, du hast echt gut mitgemacht und alles sozusagen gehört.
Meine Hausaufgaben gemacht.
Mehr als das. Du strahlst es aus. Nein, aber ich finde das cool, dass das bei dir hängen geblieben ist. Hormone, ne, das Thema. Auf jeden Fall. Ne? Wichtiges Thema, weil das ist auch so ein bisschen, das ist spannend. Östrogene, also Frauenhormone, sind gut für die Frauen. Warum? Die schützen Frauen in jüngeren Jahren vor Herzinfarkt. Mhm. Ja, es gibt auch Studien darüber. Und das ist ja immer das. Es gibt echt viele Studien, so, die wir feiern in Japan, in New York und Dings. Aber wir müssen das auch transportieren. Und ein Thema ist, Frauen haben, wenn sie einen Herzinfarkt bekommen, das später. Weil Während der Östrogenproduktion, während der Regel, ja, ist das Herz und Gefäße sogar geschützt vor Herzinfarkt. Ja. Das Problem ist nur, in der Menopause, wenn das wegfällt, steigt das Risiko für Herzinfarkte bei Frauen rasant an. Mhm. Und das führt dazu, dass, zum Beispiel habe ich mir vor kurzem mal die Studie angeguckt, vom Statistischen Bundesamt, von 2021, letzte Studie, da sind, wie gesagt, etwa 360.000 Menschen gestorben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 53% davon sind Frauen. Also mehr Frauen sterben am Ende an Herzinfarkten als Männer.
Ja, weil ja auch über die Hälfte fehldiagnostiziert werden.
Das kommt noch dazu. Mhm. Ja, aber selbst ohne diese Fehldiagnosen ist das so. Und das hat aus meiner Sicht mitunter zwei Gründe. Der erste Grund ist, die Symptomatik ist anders. Ja, es gibt ja, wir nennen das atypische Schmerzsymptome. Atypisch, weil sie nicht über die klassischen Nervenbahnen geleitet werden, sondern über andere Bahnen. Und atypisch, weil es nicht klassische Symptome sind, die an einen Herzinfarkt denken lassen. Also Frauen haben andere Symptome als Männer, wenn sie einen Herzinfarkt haben. Die können nur Kieferschmerzen haben oder Bauchschmerzen oder Übelkeit. Das kann bei Frauen schon ein Herzinfarkt sein. Also das ist das eine, dass wir mehr schulen dürfen, das versuche ich ja auch immer, mehr schulen dürfen über die Symptomatik, ja, von Herzinfarkten, gerade bei Frauen. Ja. Und das zweite ist, und das ist, denke ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, Larissa, die Frauen haben weltweit eine besondere Stellung. Sie sind Ehefrauen oder Freundinnen, Partnerinnen, sie sind Töchter. Sie kümmern sich um den Liebsten, die Liebste, deren Eltern, die Kinder. Ja, die haben eine ganz wichtige und wunderschöne, übrigens entscheidende Rolle in den Familien. Und das führt dazu, dass wenn sie Symptome haben, ja, da gibt es auch Studien drüber, ja, wenn sie Symptome haben, dass sie dann zu spät reagieren, weil sie das Gefühl haben, ich kann jetzt nicht ausfallen. Ja, ich erlebe das ganz oft über die letzten 25 Jahre bei Patientinnen, dass sie eher besorgt sind darüber, was zu Hause los ist, wo ich dann sage, okay, aber jetzt geht's doch um dich erstmal. Ne? Weil wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du auch anderen nicht so gut unterstützen. Achte erstmal auf, lass uns erstmal nach deinem Herzen schauen diesmal, ja, dann bist du bereit und kannst wieder zu anderen gehen. Und auch das, da gibt es Studien drüber, Clarissa, wo man geguckt hat, ne, von dem ersten Symptom eines Herzinfarkts, Schmerzen auf der Brust, Kieferschmerzen, Schwitzen, ne, die kommen oft zusammen, diese Symptome beim Herzinfarkt, ja, oder Schweißausbrüchen, also Leute mit Herzinfarkt, denen geht es akut schlecht. Ne, man hat geprüft, okay, wie ist das bei Männern, wann rufen die den Notarzt an? Wenn die das merken, boah, da passiert irgendwas, ne? Die brauchen, was schätzt du, wie lange die brauchen, bis sie den Notarzt anrufen? Wie viele Minuten? Bis sie entscheiden, okay, ich rufe jetzt den Notarzt an. Krass, das ist nicht gut.
Männer 3 bis 5.
Hätte ich auch gedacht. Männer brauchen vom ersten Symptom, bis sie anrufen, dass der Notarzt bitte jetzt kommt, weil mir geht's echt piep, brauchen die 80 Minuten. Im Schnitt. Mhm. Ja? Also bis zur Entscheidung, ich rufe jetzt an. 80 Minuten. Wie viel brauchen Frauen?
Wahrscheinlich. Länger oder kürzer? Na, länger, wahrscheinlich.
Okay. Was schätzt du? Wie viele Minuten? Länger?
Weiß nicht.
Aus dem Bauch, was würdest du sagen? 10 Minuten länger, 20, 30 Minuten länger? 30 Minuten. Clarissa, du bist echt gut, ne?
Naja, obwohl 3 bis 5 habe ich jetzt. Ja. Ja.
108 Minuten. Die brauchen fast 2 Stunden, bis sie anrufen. Weil sie denken, nee, ich kann jetzt nicht ausfallen, ich muss mich noch um Mama kümmern, Papa, wir haben noch nichts heute gemacht, wir waren noch nicht da. Ne? Die brauchen 108 Minuten, bis sie den Notarzt anrufen. Mhm. Und das kommt genau dadurch, dass wir als Ärzte, ne, es schaffen müssen, den Leuten das besser beizubringen. Ja, dass wir sagen, ey, das sind die Symptome. Was sind die Symptome? Atemnot, Schmerzen, Luftnot, Schweiß. Ja? Das sind die Symptome eines Herzinfarkts. Ja? Luft kriegen sie nicht mehr, es tut weh. Irgendwo ein starker Schmerz, ob Bauch oder Kiefer. Und gleichzeitig eben, wie gesagt, Luftnot, Atemnot und Schmerz. Ja? Und wenn man das kombiniert mit einem Risiko, wenn jemand Bluthochdruck hat oder übergewichtig ist und diese Symptome hat, kann das schon ein Herzinfarkt sein. Und ich glaube, das sind diese beiden Dinge, die dazu führen, dass Frauen einfach, ja, schlechter versorgt sind, ja, von Frauenseite. Und das andere ist, was du angesprochen hast, wir dürfen als Ärzte auch ein bisschen umdenken, weil Frauenherzen sind erstens anatomisch viel kleiner als Männerherzen. Die Wand, die Muskulatur ist viel dünner. Das Herz schlägt bei Frauen im Durchschnitt, was meinst du, mehr oder weniger als das Männerherz pro Tag?
Weniger wahrscheinlich, oder?
Mehr,
okay.
Ja, also die Ruheherzfrequenz, ne, wie oft das Herz pro Minute schlägt, das ist bei Männern so zwischen 60 und 80 Schläge pro Minute im Durchschnitt. Mhm. Ja? Bei Frauen ist es zwischen 70 und 90. Mhm. Okay. Also Frauenherzen müssen einfach, weil guck mal, die sind anatomisch, sind die kleiner, müssen aber den Körper versorgen. Gut, Frauenkörper sind meistens auch kleiner als Männerkörper, aber insgesamt müssen die etwas mehr bewegen, mehr arbeiten, ja, um das Blutvolumen da durch die Gegend zu pumpen. Die okay. 10.000 Liter pro Tag. Mhm. Ne, sind 10.000 Liter mhm. pro Tag. Ja. Ja. Du musst das Herz machen. Und ne, also da fängt es schon an. Anatomisch sind die anders gebaut. Die Herzkranzgefäße sind anders. Die sind bei Frauen viel geschlängelter als bei Männern. Bei Männern laufen die gerade. Bei Frauen sind sie geschlängelt. Wenn sie geschlängelt sind, kann man da schlechter bei Frauen einen Stent hinsetzen als bei Männern. Mhm. Das heißt, die Behandlung ist schwieriger. Und das Dritte, was ich dazu sagen möchte, ist, bei der Therapie mit Medikamenten, das wissen auch viele Hausärzte zum Beispiel wissen das nicht, die Dosierungen, die wir heute haben, was weiß ich, Aspirin, jemand mit einer koronaren Herzkrankheit, der schon mal einen Herzinfarkt hatte, muss 100 Milligramm nehmen pro Tag. Diese Dosierung haben wir rausgefunden über Studien. Aber jetzt kommt's. Die Studienteilnehmer waren meistens Männer.
Ja. Ja gut, ich glaube, das ist ja der Riesen-Bias, ne? Dass natürlich absolut. Über die Jahrzehnte, Jahrhunderte zurück der Medizin genau. einfach vor allem an Männern auch geforscht wurde. Ne? Und dass eben mittlerweile absolut. Immer noch ja, ein riesiges Gap darstellt.
Es ist eine Gap da. Mhm. Es ist eine Gap da.
Also einfach eine Wissenslücke tatsächlich.
Genau, auf Deutsch, Wissenslücke. Ja. genau. Und das können wir nur hinbekommen, wenn wir darüber unterrichten.
Ja.
Dass man eben Männern dann nicht die 100 Milligramm gibt, sondern zum Beispiel 75 den Frauen gibt, die auch wissenschaftlich gezeigt genauso effektiv sind. Mhm. Sowas zum Beispiel.
Ja, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und ich meine, heute
absolut,
hiermit ja. haben wir ja schon einen kleinen Teil getan, nämlich Aufklärung zu betreiben. Ich würde aber gerne noch zum Abschluss von ja. dir wissen wollen, was du dir denn wünschst in Bezug auf die Herzensgesundheit und das Bewusstsein darüber. Also wenn du dir jetzt so ein Wunschszenario in, keine Ahnung, sagen wir mal, 5 Jahren ausmalen kannst, sagst, ja. okay, es wäre total gut, ja. wenn wir in 5 Jahren irgendwie das und das und das erreicht ja. haben.
Also Clarissa, das ist für mich ein Herzensthema. Mhm. Warum? Ich bin unterwegs in den sozialen Medien, Buch, Podcast, Keynote Speaking, ja, weil ich genau diesen Traum habe, diese Herzensmission. Mein Traum ist es, dass wir, nicht nur ich, sondern wir, du zum Beispiel mit diesem Podcast bei euch, wie auch immer, dass wir den Fokus wieder mehr nehmen auf Herz und Herzensangelegenheiten. Warum? Weil Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache der Welt sind. Und mein Traum ist es, dass wir die Herz-Kreislauf-Erkrankungen von da wegbekommen. Dass sie nicht mehr die Nummer 1 sind. Wie bekommen wir das hin? Indem wir genau das tun, was wir heute getan haben. Dass wir darüber sprechen, dass wir einfach da sind für die Menschen und ja auch mit unserer Expertise den Menschen erläutern, vor allem, was die Risikofaktoren sind, klassisch und nicht klassisch, aber eben auch und vor allem, das ist mir wichtig, mit jedem Reel, mit jedem Beitrag, wie auch immer, zeigen, was sie tun können, jeden Tag. Ja, für ihr Herz. Ja. Und ich glaube, und das ist meine Zuversicht, dass wir, wenn das vielleicht andere auch mitmachen, oder wenn ich das noch vertiefe, ja, dass ich schon den einen oder anderen damit erreichen kann. Und ich bekomme ja auch, und das muss ich ganz ehrlich auch sagen, dafür bin ich so dankbar, ich bekomme jeden Tag, Clarissa, so viele Nachrichten, wo Leute mir schreiben, danke dafür, ich habe das bei mir deswegen erkannt oder ich habe meinen Opa deswegen zum Hausarzt genommen und wir haben es dann gesehen, der eine neue Herzklappe bekommen, der hat keine Luftnot mehr. Ja? Mhm. Und das finde ich dann schön, ja? wenn man Menschen erreichen kann und was geben kann, wenn man denen dienen darf mit Dingen, die ihnen wirklich helfen, gerade in ihrer Herzgesundheit. Und das ist mein Traum, definitiv.
Richtig, richtig gut. Ich danke dir auch heute auf jeden Fall, dass wir darüber so leidenschaftlich, wie du es tust, und man merkt es ja total, dass es deine Herzensmission ist, darüber sprechen konnten. Ich finde es auch total wichtig und stehe da auch zu 1000% dahinter und teile diesen Traum und hoffe, dass er kein Traum bleibt, sondern wir ganz bald das in die Realität umsetzen können.
Wir sind schon dabei.
Sehr gut.
Vielen Dank für eure Einladung. Ich fühle mich sehr gewertschätzt. Und an euch alle da draußen, hey, liebt eure Herzen, kuschelt ab heute noch mehr.
Ja, auf jeden Fall kuscheln. Kuscheln ist gesund fürs Herz. Dankeschön.
Ist gesund fürs Herz, super.
Macht's gut. Dankeschön. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns doch gerne mit 5 Sternen. Und die nächste Folge gibt es dann schon in 14 Tagen. Da sprechen wir über Hormone. Klar, wir haben den Namen alle schon mal gehört, aber was genau alles zu Hormonen zählt, wie groß ihr Einfluss auf unsere Gesundheit tatsächlich ist und wie gut mit ihnen auch eine alternative Medizin möglich ist, das ist sicher für viele noch neu. Pionierin auf diesem Gebiet ist Dr. Elena Orfanus-Böckel und sie wird uns alles über die kleinen Flitzer aus unserem Körper verraten. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch einfach den Vital-Podcast mit einem Klick auf die Glocke und bis zum Wiederhören findet ihr uns bei Instagram, bei Facebook oder auch auf vital.de und ihr könnt natürlich auch ins Vital-Printheft schauen. Außerdem freuen wir uns über euer Feedback und eure Anregungen. Dafür könnt ihr uns einfach eine E-Mail schicken an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.